Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des krachfink.de Podcasts. Ich bin Nadine und meinen heutigen Gast, den muss man eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist Jan Müller. Er ist seit 1993 Bassist der deutschen Rockband Tokotronic, aber auch aktiv bei Das Bierbeben und den Dirty Dishes. Mit denen hat er im letzten Jahr eine Split-EP mit der Band Frau Lehmann zusammen und dem Titel Gewäsch veröffentlicht. Er ist Autor. Sein Roman Vorglühen erschien 2022 und er ist selbst Podcaster. Deswegen freut es mich umso mehr, dass Jan jetzt heute schon zum dritten Mal mein Gast ist, denn ich schätze ihn für seine tolle Musik, aber auch für sein umfangreiches Wissen über teilweise schräge und unbekannte Bands und natürlich auch für seine Leidenschaft für Musik, die man deutlich in seinem eigenen Podcast Reflektor spüren kann. Sagst du das eigentlich? Ich bin Podcaster.
Podcast-Host finde ich gut, weil das klingt so schön hemdsärmlich. Und Podcaster sag ich, Podcast-Host sage ich so. Das klingt auch so schön international. Hallo, schönen guten Tag erstmal. Das ist eine freundliche Vorstellung. Und hallo auch an alle, die mich kennen und auch an die, die mich nicht kennen. Die gibt es nämlich bestimmt auch.
Ja, das denke ich auch, aber eigentlich nach über 30 Jahren, wenn man sich irgendwie für deutsche Rockmusik interessiert, dann sollte man den Namen Tokotronic schon irgendwie mal gehört haben und hat wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass ihr jetzt ein neues Album veröffentlichen werdet mit dem Namen Golden Years.
Richtig. Also, dass es so heißt, ist richtig. Das andere weiß ich nicht, ob es richtig ist. Ja.
Mein erster Gedanke, als ich gelesen habe, da kommt ein neues Tokotronic-Album, war so, hey, das ist jetzt ein bisschen zu schnell. Ich bin doch gar nicht fertig.
Findest du? Ja. Ja. 3 Jahre, ne? 3 Jahre. Ich glaube, wir haben letztes Jahr, ich bin ganz schlecht mit Zahlen und ich wusste gar nicht, ich glaube, wir haben letztes Mal dann irgendwie länger gebraucht, wegen dieser ganzen Pandemieumstände wurde das verschoben. So glaube ich, aber für uns ist das jetzt, ich habe jetzt gar nicht gedacht, kurz oder lang, für mich war das jetzt so ein ganz natürlicher Rhythmus.
Also die Platte findet auf jeden Fall noch bei mir relativ häufig statt.
Erfreulich.
Liebe es zum Beispiel einen Song, den ich im Nachhinein nochmal ganz persönlich bei euch loben möchte, weil der eigentlich untergegangen ist. So ein schöner Song. Und ein Danke. Mann zerfällt. Aber ich dachte, vielleicht geht's dir ähnlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das Zeitempfinden verschoben hat seit der Pandemie. Deswegen kam es mir vielleicht so kurz vor.
Ja, mein Zeitempfinden, also mit dem Zeitempfinden, Dirk hat das doch mal in irgendeinem Lied, Zeitverflugsgeschwindigkeit. Also dieses Finden ist krass, je älter man wird, finde ich. Also das rennt alles. Oh Gott, das ist ja Opa-Gelaber.
Und nee, ich nicke noch.
Aber nein, es ist Opa-Gelaber. Meinetwegen, ich bin noch kein Großvater, aber das geht eh immer alles sehr schnell in meinem Empfinden.
Ja, ging mir auch so. Habt ihr euch diesmal besonders Gedanken über den Titel gemacht? Weil gerade jetzt Nie wieder Krieg, das war ja ursprünglich eine hoffnungsvolle und friedliche Bedeutung, die das letzte Album haben sollte. Und die wurde ja dann oder konnte dann in so einen bitteren Kontext gesetzt werden. Wie war das jetzt diesmal bei der Erfindung des Albumtitels?
Ja, wir hatten schon, so leicht machen wir uns das nie mit den, sowieso nicht, aber auch nicht mit den Albumtiteln oder Albentiteln. Das ist eine gute Frage, oder?
Mit den Titeln der Alben, sagt man.
So, mit den Titeln der Alben machen wir uns das sowieso auch nicht leicht, weil erstmal haben wir gern einen Song, wir haben gern Songnamen als Albumtitel. Wenn sich das irgendwie ergibt, ist das toll. Dann war relativ schnell Golden Years in der Diskussion, sag ich mal. Und es gab dann auch vereinzelt Bedenken, kommt rüber, was wir meinen, ist dieses Doppelbödige, was da vielleicht drin ist, neben dem Witz und dem Angenehmen, findet das Anklang. Und dann hatten wir diese Idee mit dieser Zackenschrift, die das Cover jetzt ist. Eigentlich wollten wir gar keinen Schriftcover schon wieder machen, weil das ist ja, haben wir ja letztes Mal gemacht. Und die Wiederholung ist zwar schön, aber das Unerwartete ist auch schön. Aber dann fanden wir diese Idee mit dieser Schrift so gut, dass wir dachten, da wird auch der Plattentitel so viel besser, weil das irgendwie so ein bisschen was Bedrohliches auch ausstrahlt. Und dann war das irgendwie klar, ja, das ist der Titel. Außerdem, ja, wir mögen alle Lieder auf dem Album, aber dieses Stück ist auch irgendwie außergewöhnlich für uns. Vielleicht auch, weil es nicht so ganz in unserem Genre ist, dieses leicht Country-hafte. Und daher dachten wir, nee, das machen wir jetzt einfach. Hier, Golden Years und zack und gut. Außerdem ist mit Farben zu spielen, ist immer schön.
Das mit der Schrift ist mir natürlich aufgefallen, dass die so, ich habe es ein bisschen ausgefleddert genannt, also dass ja. eben das aufbricht, welche Art von Golden Years ihr meint. Aber ich finde, das schwankt jetzt so ein bisschen. Deine Beschreibung klang jetzt eben so, als ob es absolut klar wäre, was ihr damit meint. So ganz klar finde ich es eigentlich nicht. Also
umso besser.
Ja.
Entschuldigung, dass ich umso besser.
Ich sag dir mal, was ich unter Golden Years verstehe oder was über die Platte für mich rüberkommt, ist so eine Mischung aus so einer eher späten, vor allen Dingen von Weisheit geprägten Lebensphase, in der man
Oha.
in der man zurückschauen kann auf Erfahrungen, sich auf Erlebnisse, an Erlebnisse erinnern kann. Es ist die Phase, in der sich die Band Tokotronic musikalisch befindet.
Wäre total vermessen, wenn ich das jetzt so, also so nein, so fühlen wir uns eigentlich nicht. Wir fühlen uns schon immer als Suchende. Klar, wir haben viel Erfahrung gesammelt durch jetzt über 30 Jahre Musik machen und so, aber es ist jetzt eigentlich nicht so, dass das unbedingt einfacher wird, weil sich ja auch Parameter ändern. Erstmal hat man vieles schon gemacht und wir stoßen echt oftmals auch so, wenn irgendwie eine Idee kommt, ach nee, das hatten wir ja schon. Also diesen Effekt gibt es manchmal und außerdem, also neben der Wiederholung, die man vermeiden möchte, das zweite Mal, dass ich hier schon über Wiederholung spreche, auch da wiederhole ich mich. Daneben ist es auch so, dass die Ansprüche natürlich andere werden und nein, also das würde ich nicht, würde ich von mir weisen. Weiß nicht, wie Arne und Dirk das sehen, aber ich würde es von mir weisen.
Ist es ein Zustand, der aus deiner Sicht erstrebenswert ist?
Weise zu sein?
Ja, das Gefühl zu haben, sich zurücklehnen zu können und zu wissen, ich kann jetzt mal ein bisschen an dieser Stelle stoppen und die Dinge auf mich zukommen lassen und habe eine gewisse Sicherheit in meiner Emotion, in meinen Haltungen, in meiner Voraussicht.
Sicherheit in der Emotion ist, das ist eine der wenigen angenehmen Dinge, die das Älterwerden mit sich bringt. Und das spüre ich schon bei mir, das finde ich auch schön. Aber wenn ich jetzt im Zusammenhang mit unserem künstlerischen Schaffen als Band an Zurücklehnen denke, dann fände ich das unangemessen einfach, weil das ist, das wäre ja, wenn man jetzt mal so hochtrabend den Begriff Kunst nimmt, oder das wäre das Gegenteil von Kunst, wenn man sagt so, ah, ich weiß, wie es geht und so machen wir das jetzt so. Das ist ja irgendwie super, wenn das irgendwie ein Handwerker, sagen wir mal, wenn der weiß, wie man eine Wand verputzt, das ist eine gute Sache und das ist irgendwie Handwerkskunst, sagt man ja auch, das ist vielleicht in diesem Gewerbe gut, aber so bei dem, was wir tun, wäre das, glaube ich, nicht die richtige Haltung, um an etwas ranzugehen. Deshalb strebe ich die auch gar nicht an.
Manchmal steht es, was jetzt auch Wiederholung schon oft genannt, manchmal steht es natürlich auch im Gegensatz zu dem, was von außen ja auch als Erwartung an so eine Band wie Tokotronic herangetreten wird. Also die würden sich, oder die haben ja bestimmte Trademarks, die sie gerne haben möchten, ne?
Ja, das ist sehr interessant, finde ich. Das wird wirklich eine sehr interessante Frage, weil wenn man jetzt sein Publikum hat, wie wir das glücklicherweise haben, Leute, die schon viele Platten von uns sich angehört haben und das auch noch immer noch tun und interessiert sind an neuen, dann, und das kenne ich auch von mir selber, dann hat man natürlich als Hörerin eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich finde ganz ehrlich gesagt auch Bands, die sich mit jedem Album komplett neu erfinden, finde ich auch so ein bisschen doof. Das finde ich so ein bisschen auch wieder erwartbar dann und auch nicht unbedingt glaubwürdig. Und deshalb ist das so ein bisschen eine Gratwanderung. Und ich glaube, es gibt Sachen, die sich immer wiederholen und die auch gut sind, dass sie sich wiederholen. Zum Beispiel vielleicht Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang. Mhm. Aber und bestimmt auch eine gewisse Art der Ansprache, gewisse Art zu texten. Aber das es muss irgendwie diesen... Für uns, ich kann ja nur für uns sprechen, muss es doch interessant bleiben, dadurch, dass sich gewisse Parameter ändern. Und das ist auch jetzt nicht in jedem Teil dessen so, was wir machen. Ich finde zum Beispiel bei einem Konzert immer wieder das Gleiche zu spielen auf einer Tournee 20, 30 Mal, finde ich ganz wunderbar. Und dann ist man wieder bei der Wiederholung, da kann das auch eine ganz starke Kraft entwickeln, die Wiederholung. Aber wenn jetzt ein Album genau wie das vorige klingt, das muss nicht sein. Das kann die KI machen, meinetwegen.
Ja, zumal sich ja auch die Umstände ändern von denen, die das anhören. Ich muss da gerade denken, letzte Woche habe ich mir angeschaut The Cure von 2018 im Hyde Park und da hatte Robert Smith auf einer seiner vielen Gitarren, die er ja benutzt, so einen Aufkleber und da stand drauf, It cannot be the same. Und ich
Ja.
dachte mir so, ja, genau so ist es, weil es ist The Cure, die da auf der Bühne steht, es sind die Lieder, die ich von früher kenne, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, weil sich ja alles verändert hat. Es trifft auf eine andere Resonanz.
Ja, das ist, finde ich sehr gut gesagt und sehr schönes Beispiel auch. The Cure, die nun durch ein tolles Album auf sich aufmerksam gemacht haben. Ende letzten Jahres, oder? Ja, Ende
Ja,
letzten Jahres, oder?
ja.
Ja. Und das ist ja auch das Ding, man hat ja sein, das ist ja was ganz Tolles an Bands, man hat seinen Sound. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, den so stark zu verändern, dass es gar nicht mehr der gleiche Sound ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob das Publikum, auch die Leute, die das lautstark einfordern, dass es so wird wie früher. Das gab es ja bei uns oft so, ja, so wie früher und jetzt sind sie nicht mehr wie früher. Die reden sehr viel von sich und sehr wenig über uns, glaube ich.
Ja, genau. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Wir arbeiten uns trotzdem mal jetzt stärker und schneller an euer Album heran. Das hat eine wesentliche Veränderung, die man auf jeden Fall ansprechen muss, ist, dass Rick, euer zweiter Gitarrist, oder ich würde es jetzt gar nicht hierarchisch einordnen, euer Gitarrist, dass der nicht mehr dabei ist nach 20 Jahren. Das heißt, du, Dirk und Arne, ihr seid jetzt wieder zurückgeworfen, wäre schon eine Wertung. Ihr seid jetzt wieder ein Trio, so wie am Anfang. Dadurch entsteht doch garantiert auch noch mal eine ganz andere Chemie zwischen euch und auch eine Übertragung in die Songs.
Das ist auf jeden Fall der Fall und es ist so, dass Rick bei den Aufnahmen ja noch dabei war. Also seine Gitarren sind da noch drauf und sehr unverkennbar auch und er ist jetzt erstmal nicht dabei in diesem Jahr. Und wie es dann weitergeht, wissen wir noch gar nicht. Es ist offen, was da passieren wird. Das hat natürlich schon sofort offensichtlich gemacht. Jetzt sind wir vor ganz andere Dynamiken gestellt zu dritt. Einerseits ist es halt sehr traurig jetzt so ohne Rick. Andererseits ist es auch sehr interessant, diese alten Dreier-Dynamiken wieder zu erleben. Und wir haben dann wirklich, wir hatten da ein intensives Jahresende, weil wir eben auch angefangen haben zu proben und gedacht haben, wie machen wir denn das jetzt? Sind wir jetzt wieder ein Trio? Und wir haben dann aber gemerkt, ja, das hatte ja einen Grund, dass wir Rick vor 20 Jahren in die Band geholt haben. Und dann haben wir durch glückliche Fügung jemanden gefunden, also wir haben uns ja überlegt, wer könnte das machen, wer könnte Gitarre spielen bei uns. Und wir haben jetzt mit Felix Gebhardt einen ganz tollen neuen Gitarristen. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen, haben wir noch kein Konzert gemacht zusammen. Das erste Konzert wird am 11. Februar sein, beziehungsweise gewesen sein, beim RBB Rundfunk Dachlounge in Berlin, im kleineren Rahmen. Und das ist ganz wunderbar. Es ist natürlich anders als mit Rick, aber da ist man wieder bei, will man immer das Gleiche oder nicht? Und so blicken wir auf das nächste Jahr. Und das ist so unser Horizont, wie weit wir gehen. Das werden wir eben zu viert machen. Und Felix ist bekannt. Vielleicht einigen von den Hörerinnen und Hörern, dir bestimmt sowieso als Gitarrist von Muff Potter. Dann hat er eine eigene Band, eine tolle Instrumentalband, Zahn heißen die. Er hat früher bei der Band Home of the Lame gespielt. Tolle Band auch, fand ich schon immer toll. Und er spielt bei den Einstürzenden Neubauten Keyboard. Also er ist sehr beschäftigt und es ist eigentlich ein Wunder, dass das jetzt nicht so geklappt hat, dass sich das fügt, dass er dieses Jahr mit uns auf Tour wird sein können.
Super, also toll. Ich erfahre das ja jetzt auch zum ersten Mal. Ich kenne Felix persönlich. Der war auch schon hier im Podcast über Muff Potter. Ich habe ihn zusammen mit Thorsten vorletztes Jahr interviewt und mit Zahn auch schon. Und der hat ja auch, ich habe ihn mit Zahn schon live gesehen, mit Einstürzenden Neubauten noch nicht, mit Muff Potter auch. Und der hat ja eine wahnsinnige Bandbreite. Also
Ja.
der kann Riffwände schleudern, genauso gut wie er filigran und ganz sanfte, tolle Melodien spielen kann. Super, das stelle ich mir gut vor. Da freue ich mich auf das Konzert im März. Ich weiß das Datum nicht, aber Wiesbaden werde ich dabei sein. Da bin ich
Ja,
gespannt.
schön.
Toll, das passt gut, glaube ich.
Danke, dass du das sagst und du siehst, so, man hat ja auch sowas, wenn man da im Proberaum steht, hat man auch sowas wie ein Bauchgefühl und eine gemeinsame Sprache und so. Wir haben sehr schnell irgendwie gespürt, das wird gut. Natürlich spielt Felix anders als Rick. Felix spielt, glaube ich, sehr speziell Gitarre und Rick auch und Was Sie eint, Sie haben beide sehr viele Effektgeräte und das beruhigt einen natürlich, wenn man da daneben steht.
Und sind umgängliche Typen, das ist ja auch gerade jetzt, wenn man an so einem Punkt einsteigt, ne? Da kann man, glaube ich, keinen Hitzkopf dazwischen irgendwie gebrauchen, der sich jetzt vielleicht auch was drauf einbildet, bei einer Band wie Tokotronic zu spielen, sondern da braucht man schon jemand, der Musik zugewandt ist und sich da auch so gut einbringen kann, ne?
Ja, das habe ich das Gefühl, ist er. Ich bin gespannt, aber ich bin guter Dinge.
Wir haben jetzt eben über die etwaigen Erwartungen gesprochen, die von außen vielleicht zu euch kommen, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Leute, die euch mögen, euch sehr wohlgesonnen sind und irgendwie mit euch auch Schritte gegangen sind, die total ungewöhnlich sind. Als ich jetzt die Platte zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das kann eigentlich nur außer Tokotronic vielleicht noch eine Handvoll andere Bands bringen, mit einem Song einzusteigen, der Tod ist nur ein Traum heißt und auch wirklich inhaltlich darauf eingeht, was er im Titel andeutet, und dann ein Song Bleib am Leben, der eigentlich auch sehr traurig ist. Bei anderen Bands würde man denken, da ist was schiefgelaufen in der Pressung, dann sind die Songs durcheinander geraten, so kann man doch nicht anfangen. Aber je öfter ich die Platte höre, umso mehr denke ich mir, doch genau so muss diese Platte sich vorarbeiten. Vielleicht kannst du was zu dem Song oder vielleicht zu beiden Songs, zu der Songanordnung mal sagen.
Ja, also die gehören auf jeden Fall zusammen. Das ist also gut erkannt. Ist okay, ist auch nicht, liegt auch vielleicht auf der Hand. Aber ich glaube, ganz zu Anfang dachten wir, der Tod ist nur ein Traum. Das kommt vielleicht so als letztes oder vorletztes Lied oder so im Tracklisting, bis wir dann irgendwie auf die Idee kamen, nee, das muss nach ganz vorne, eigentlich bevor alles losgeht. Dieses, ich finde das sehr wie ein Traum ein bisschen, das Lied, und der sehr verunsichernd, weil ich ganz persönlich habe nun in den letzten Jahren viel mit dem Tod zu tun gehabt in meinem Umfeld, und wenn einem jemand erzählt, der Tod ist nur ein Traum, ist das ja erstmal Quatsch. Heißt es ja auch im Text, du kannst mir fast vertrauen. Das ist auch ein Satz, der sehr verunsichernd ist und wo man merkt, kann ich denn diesem Erzähler, dieser Stimme hier wirklich trauen? Und gerade deshalb ist es so ein tolles Lied, finde ich, weil es eben wagt, eine These aufzustellen, die völlig undenkbar ist eigentlich. Genau, und danach kommt dann dieses scheinbar beschwingte, fröhliche Bleib am Leben, was auch sehr traurig ist, weil wenn man singt, du kannst dich kaum noch bewegen. Das ist natürlich, da kann man sich auch denken, was da dahinter steht. Und so Gruppen zu spielen und so Gruppen zu setzen von Songs ist, finde ich, so, es macht uns wahnsinnigen Spaß als Band, glaube ich, dann zu sehen, was passt zusammen. Zum Beispiel, ganz interessant ist auch das Stück Vergiss die Finsternis, was dann später ja im Tracklisting ist und was eigentlich so ein Vergiss die Finsternis beschreibt ja einen der desaströsen Abend, desaströses Erlebnis, und dann geht der Einstieg von Wie ich mir selbst ankam, dem nächsten Lied, ist dann zwei Straßenecken weiter. Also man kann dieses Album schon ein bisschen als fortlaufende Erzählung auch sehen, so sehr freigedacht natürlich.
So kam es bei mir auch an, aber ich habe dann drüber nachgedacht, hättet ihr diese Platte jetzt als zweite Platte rausgebracht, dann hätte ich nicht dieses Vertrauen in die Überlegung von Dirk gehabt, nicht diese Verbundenheit mit seiner Stimme, mit seinem klaren Ausdruck, sodass mir das sehr schwer gefallen wäre, also auf so einer Ebene, wirklich auf der dunkelsten Ebene, Tod einzusteigen und mich da rauszuarbeiten. Und ich dachte mir dann jetzt im Nachhinein auch, dass das mutig und richtig ist, es genauso aufzuarbeiten und nicht damit aufzuhören, ne?
Ja, danke. Ich glaube, ja, das hätte man früher nicht gekonnt. Also es gibt auch Lieder über den Tod, zum Beispiel von unserem Album K.O.K., das letzte Stück, 17. Aber da ist es eben ganz zum Ende des Albums, wie es vielleicht auch nicht so schön eigentlich, wenn so ein Album so mit sowas aufhört. Aber genau, das war eigentlich so eine Idee, das muss nach vorne, die dann irgendwie in dem Moment, wo man sie dann hatte, wo ganz klar war, ja, genau so muss es sein.
Mal abgesehen von der körperlichen oder von der Bitte, körperlich am Leben zu bleiben, hast du eine Definition, was es für dich bedeutet, am Leben zu bleiben? Also so am Leben teilzunehmen, ist es damit auch gemeint? Oder im Leben zu sein, im Leben zu stehen, das Leben zu gestalten?
Das kann man ganz offen sehen, auf jeden Fall. Also würde ich so, es klingt so ein bisschen punkig, kitschig, aber klar gibt es Leute, die am Leben sind, aber nicht lebendig sind. Und das kann ich jetzt nur von mir sprechen, das ist mir schon wichtig, nicht in sowas reinzurutschen. Und das, ich sag mal so, der Beruf, den ich da habe als jetzt Rockmusiker, der hat dann natürlich auch gewisse Fallhöhen, aber es ist doch zumindest immer was los. Ja, ich mehr fällt mir dazu gar nicht ein. Ich ist ja auch übergriffig, wenn ich jetzt sage, ah, der Mensch oder so ist so unlebendig. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
Aber natürlich ist dieses Hangeln von Krise zu Krise auch nicht das Leben, so wie man es sich eigentlich jetzt gerade vorstellt. Ich habe jetzt gerade intensiv mich beschäftigt mit dem kommenden Album von der Band Heißkalt und da startet ein Song mit dem Satz, ich bin es leid, vom Schlimmsten auszugehen. Und das ist ja schon so eine Unterspannung stehen, Haltung, die man seit mehreren Jahren jetzt mittlerweile hat. Natürlich gibt es auch Abstufen, je nachdem, wo du bist. Aber das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man in dem Moment vielleicht nicht wirklich am Leben ist, sondern nur immer überlegt, was könnte sein, was könnte passieren. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, das meinte ich so ein bisschen.
Dieses Unterspannung stehen, ja, das stimmt, das ist wahr, das ist gar nicht so leicht, sich davon zu befreien, ohne gleichgültig zu werden. Das ist wahr, das ist eine Herausforderung. Aber ich finde, Musik, Kunst, Kultur hilft dabei sehr, weil sich vielleicht jetzt auf eine andere Weise mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, als jetzt rein nachrichtentechnisch. Weil das ist, glaube ich, nicht so gesund. Merke ich auch selber bei mir, dass oft ist das Erste, was ich tue, morgens irgendwie das Radio anzumachen. Meist Deutschlandfunk oder irgendein Nachrichtensender. Und das ist wirklich, das fährt einen schon ziemlich rein. Ich hatte das letztens, da ist schon ein bisschen her, da war dann das Erste, was ich morgens hörte, war dann ein Interview mit einem Deutschlandfunk-Korrespondenten, der war hier in Berlin, um die Ecke bei mir, hat ein Interview mit dem russischen Botschafter in der russischen Botschaft geführt, hier unter den Linden. Da fahre ich auch wirklich jeden zweiten Tag dran vorbei, ist eh so gruselig. Und er war dann in dieser Botschaft und dieser Botschafter hat wirklich drohend im Tonfall da auf diesen Journalisten eingeredet und man dachte wirklich so, oh Gott, hoffentlich lässt er ihn wieder raus. Man dachte so an Khashoggi in Saudi-Arabien, also ist mir schon klar, das wird hier nicht passieren, aber trotzdem, diese Niedertracht und diese Militanz dieses Repräsentanten, dieses totalitären Systems war schon deutlich zu spüren und ich dachte mir dann so, immer habe ich das abgeschaltet und dachte so, was mache ich denn hier eigentlich? So beginne ich meinen Tag und nur um nicht in die Verlegenheit zu kommen, zu denken, mir sei alles egal und man muss vielleicht sich gewisse Freiräume nehmen und muss ja nicht trotzdem völlig unpolitisch sein dann oder so.
Ja, das stimmt. Du hast mir jetzt gerade zwei Brücken gebaut zur nächsten Frage, die ich habe. Zum einen hast du gesagt, ich als Rockmusiker.
Und du hast gesagt, das ist eine schöne Selbstdefinition.
Und du hast gesagt, dass natürlich auch Kunst eine gute Form ist, die Leuten eine Art Bewältigungsstrategie auch, eine Alternative, um mit solchen Sachen umzugehen. Ein Rockstar stirbt zum zweiten Mal. Das finde musikalisch auch ein Highlight der Song.
Aber Rockstar habe ich mich nicht bezeichnet. Genau. Das ist mir wichtig.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich mir schlecht vorstellen kann, dass du irgendwann mal auch nicht in jungen Jahren dich vorgestellt hast, mein Name ist Jan Müller, ich bin Rockstar. Das ist ja schon mal ein Brett, wenn man sich selbst als Rockstar bezeichnen würde, oder?
Ja, also das würde ich nicht tun. Ich habe mich mal als Popstar bezeichnet. Das hat meine Mutter mir Jahrzehnte später dann gesagt, weil ich hatte so Diskussionen mit meinen Eltern, die meinten, ja, willst du dein Studium nicht mal fortsetzen und so. Und das war gerade so, das muss so 97, 96 vielleicht gewesen sein. Und da war ich so genervt von, weil ich hatte da echt keinen Bock mehr. Also ich glaube, ich war noch eingeschrieben. Und dann meinte ich nur, was wollt ihr denn? Ich bin doch Popstar, lasst mich doch mal in Ruhe. Und da war das auch nie wieder Thema. Und meine Eltern fanden das glücklicherweise auch total witzig. Und aber normalerweise Star, das ist nichts, keine Kategorie für mich. Das war jetzt nur so Abwehrreflex, um nicht mit solchen Fragen mehr genervt zu werden. Das Stück, ein Rockstar stirbt zum zweiten Mal, für mich eines der rätselhaftesten Texte von Dirk. Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht und bin dem noch nicht so ganz auf den Grund gekommen. Und das finde ich gerade schön auch an dem Lied. Ich mag es auch musikalisch sehr. Da hat man länger was von, glaube ich.
Ja, finde ich auch. Das hat sehr viele Ebenen. Das ist auf der einen Seite schonungslos ehrlich, glaube ich. Also viele, die als Musiker oder Musikerin unterwegs sind, können sich da bestimmt wiederfinden in der einen oder anderen Situation. Es hat sowas tragisch-komisches.
Ja.
Aber so die vorrangige Definition von ein Rockstar stirbt zum zweiten Mal war für mich eher so dieser kulturelle Tod. Also vielleicht auch die Überlegung, wie du jetzt gerade sagst, aktuell ist es ja so, dass Leute Tokotronic-Texte und Songs vielleicht als heilsam empfinden und in 100 Jahren weiß vielleicht ja niemand mehr, wer ihr seid.
Davon gehe ich erstmal aus, also ja.
Genau, dass der Einfluss auf die Gesellschaft irgendwie verblasst. Ist es ein Gedanke, mit dem man sich manchmal auseinandersetzt? Vielleicht auch nicht nur mit dir, sondern auch mit, ich weiß, dass du sehr viel auch ungewöhnliche, abseitige Musik hörst, dass du dich manchmal auch wunderst, wieso haben diese Worte und diese Musik eigentlich keine Relevanz mehr? Die würden eigentlich jetzt gerade gut passen.
Ja, das Verblassen, ich glaube so, das liegt in uns Menschen, dass wir da total dagegen ankämpfen, so, ne? Man pflanzt sich fort auf irgendeine Weise, entweder tatsächlich im engeren Sinne mit, indem man eine Familie gründet und Kinder bekommt, oder man versucht irgendwelche Kunst in die Welt zu setzen, aber wenn man mal schaut, wie lange das hält, das ist ja dann, die Halbwertszeit ist ja dann doch ziemlich, die Halbwertszeit ist hoch, ne? Dann geht's schnell weg. So rum muss man, glaube ich, sagen. Oder gering, ich weiß es nicht. Das kriege ich vielleicht am nachhaltigsten. Was wird am nachhaltigsten sein? Die Pyramiden vielleicht, aber auch da irgendwie weht irgendwann der Sand drüber. Und ja, das beschäftigt mich schon. Ach so, und wenn du sagst, mit abseitigen kulturellen Sachen, ist es natürlich, es ist sehr schade, dass das Internet oder die ganze digitale Kultur dazu neigt, so ein Kanon zu bilden, wo viel verschwindet. Das merke ich so, was für viele, was nicht googelbar ist, das existiert einfach nicht mehr. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute sich dann doch engagieren, dafür Sachen sichtbar zu machen. Also das geht jetzt los bei den Streamingdiensten schon, dass es da mehr gibt als vor 5 Jahren. Es ist da, aber dann natürlich auch irgendwelche Blogs oder Discogs oder Websites wie Tape Attack oder so. Das ist schon ganz toll, dass es, dass man viel findet und auch Zugang zu Sachen hat, zu denen man natürlich sonst keinen Zugang hatte. Und ich kann mir jetzt irgendwie ein Tape-Sampler von 1982 hier von Graf Haufen Tapes runterladen. Habt ihr jetzt nicht das Gleiche? Das ist mir auch wichtig, das zu sagen. Ja. Aber wie den jetzt in der Hand zu haben, aber es ist doch irgendwie, das ist dann natürlich auch wieder eine Utopie. Also es hat zwei Seiten. Aber irgendwann verschwindet sowieso alles.
Eben. Man ist irgendwie auch froh, dass man es dann nicht mehr mitkriegt.
Außer Krachfink, das bleibt bestehen.
Ja, natürlich. Und Reflektor, wir beide.
Genau.
Ich musste so ein bisschen, also du hast jetzt gerade eben gesagt, du hast dich selbst als Popstar bezeichnet, deiner Mutter, deinen Eltern gegenüber, Rockmusiker. Ich musste so ein bisschen dran denken an diesen Ausspruch von Bilbo Beutlin, der gesagt hat, ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Und ich glaube, so ähnlich.
Oh. Ja, sehr schön. Das hat Bilbo Beutlin gesagt.
Ja, ziemlich am Anfang von Herr der Ringe. Der sagt sowieso schlaue Sachen in dem Film. Und ich glaube, so ein bisschen war es doch wahrscheinlich auch mit dem Rockmusiker sein, oder? Das ist wahrscheinlich nicht halb so gut, wie du dir es vorgestellt hast und trotzdem auch doppelt so gut, wie du dir es erhofft hast. Oder wie würdest du das resümieren nach so langer Zeit, den Beruf des Musikers?
Also ich habe mir jetzt irgendwie wirklich berühmt zu werden oder bekannt zu werden oder relevant zu werden, das habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt, weil vielleicht unbewusst ist da so ein Drang, wenn man in den Proberaum geht, aber eigentlich war, kann ich jetzt nur von mir sagen, kann ich nicht für Arne und Dirk sprechen, ich war total unambitioniert und war, es klingt jetzt total kokett, aber es ist wirklich so, das jetzt wirklich so, hat sich in mir so ereignet und als wir dann so, als das dann Leute interessierte, was wir machten, war ich total erstaunt und so ein bisschen ja überrascht und erstaunt und fand das schon super, aber deshalb hatte ich da vorher gar nicht solche Vorstellungen und heute sage ich, das ist halt einfach, also ja, es ist schon toller, ist schon toll, sowas machen zu können. Nee, ist einfach ganz toll, sowas machen zu können, aber natürlich ist es auch viele Leute haben da sehr seltsame Vorstellungen davon. Also das geht ja los, was die Verdienste betrifft. Manche sagen so, da kannst du doch gar nicht von leben. Andere sagen, du bist ja total reich oder so. Alles nicht wahr. Und ist auch interessant, warum das so eine Rolle spielt. Vielleicht, weil man das bei anderen Berufen besser weiß. Weiß irgendwie, ein Zahnarzt verdient viel und jemand, der an der Supermarktkasse arbeitet, verdient wenig. Für mich war das nie so, ich habe das wirklich nicht aktiv angestrebt. Es gibt ja Leute, die haben das angestrebt. Ich hatte ja mal bei Reflektor Bill Kaulitz interviewt. Der wollte genau das. Also auch beeindruckend, wenn man das, der wollte einen Swimmingpool haben und berühmt sein. Das stand bei mir nicht im Vordergrund.
Du hast jetzt auch schon angedeutet, dass da viele Deutungsweisen, unterschiedliche Lagen gibt in diesem Song. Es gibt auch diesen typischen Dirk-Humor, er kriecht zu Kreuzfeld auf die Knie. Ich denke mal, das ist eine Anspielung auf Kreuzfeld Jakob, auf diese demenzähnlichen Symptome, die man wahrscheinlich durch zu viel Drogen dann irgendwann kriegt, wenn man ein ausschweifendes Leben führt. Aber es heißt auch in hohem Bogen bis zum Fall. Und das deutet so eine Art Höhenflug an, den ja auch einige haben. Gab es mal Momente, wo du sagen würdest, da habe ich mich in meiner Rolle als Musiker von Chocotronic vielleicht auch ein bisschen zu kurzfristig zu ernst genommen? Hattest du eine Art Höhenflug?
Auf jeden Fall. Also zu ernst genommen, doch vielleicht auch, aber vor allen Dingen vollkommen überschätzt, weil was man jetzt heute so im Internet viel mitbekommt, diese Filterblasen, wo jemand sich äußert und dann applaudieren ein paar und dann denken diese Menschen, sie sind vollkommen relevant. Das gab es ja auch im wirklichen Leben vorher. Und ich, also als wir dann erfolgreich wurden, dachte ich halt schon, wir sind wahnsinnig wichtig. Und heute kann man das ja wunderbar in Relation setzen. Da klickst du einmal auf Spotify, einmal auf YouTube und guckst, wie viel Klicks hast du, das erdet. Ist natürlich auch nicht die ganze Wahrheit so, weil es auch noch andere Kriterien gibt. Aber doch, das ist bestimmt so, dass da erstmal irgendwie die eigene Eitelkeit, der eigene Narzissmus befeuert wird. Und das kann ich von mir sagen, dass das nimmt man dann schon, habe ich schon dankbar angenommen. Gehört vielleicht auch dann dazu, um dann irgendwie weiterzumachen oder so. Weil wenn man es jetzt gar nicht will, wenn man gar keinen Drang in die Öffentlichkeit hat, dann ist das vielleicht auch nicht die richtige Tätigkeit, sich auf eine Bühne zu stellen oder so.
Wobei ich da mal eine Frage vorziehen würde, und zwar, du spielst ja den Bass bei Chocotronic. Ich weiß gar nicht, spielst du eigentlich auch noch andere Instrumente?
Nein.
Nein.
Das ist auch schon interessant, ne? Warum eigentlich nicht? Ja.
Nee, interessanter finde ich, warum der Bass? Weil natürlich, klar, ja, es gibt Klischees, aber natürlich unterstellt man einem Sänger und sogenannten Frontmann, war ja sehr lange sehr geläufig, ich glaube, jetzt benutzt man es nicht mehr so, oder einer Sängerin, unterstellt man ja einen höheren Geltungsdrang als jetzt zum Beispiel einem Schlagzeuger. Und auch ein Bassist hat ja mit seiner Rhythmusvorgabe schon, das ist ja schon eine gewisse Rolle, die man erfüllt. Würdest du sagen, dass das dir auch sehr entspricht, oder ist der Bass dir zugeflogen und jetzt hast du ihn eben, oder war das schon genau dein Instrument?
Ja, ich habe ja irgendwann gelernt, viel passiert unbewusst, also es passiert nicht einfach so, aber es hat schon einen Grund. Ich habe ja zuerst, als ich anfing Musik zu machen, so Punkrock-mäßig, habe ich zuerst gesungen, weil ich eben kein Instrument konnte und weil ich dachte, singen, das ist doch super, aber ich ich war damit total überfordert und vielerlei Hinsicht, also weder bin ich ein guter Sänger, noch konnte ich mir damals Texte so super merken, noch konnte ich diese Rolle da vorne ausfüllen. Also das habe ich relativ früh gemerkt. Und irgendwann, ich hatte ja verschiedene Bands, meist mit Arne Zank zusammen, irgendwann wurde der Posten des Basses frei. Und dann dachte ich so, probiere ich doch mal das. Wir haben uns zusammen, Arne und ich, wir haben uns zusammen erst eine Gitarre gekauft und dann haben wir zusammen einen Bass gekauft. Also wir verfügten über diese beiden Instrumente und das war so fluide, wer da was macht. Gitarre ist dann für niemand von uns beiden, Arne spielt ja ein bisschen Gitarre, aber so in der Band nie wirklich, weil es irgendwie immer, Gitarristen gibt es ja viel. Ja, irgendwie kam ich an den Posten dieses Basses. Ich weiß gar nicht, ob ich das die ersten Jahre so gut fand oder ob ich mich auch ein bisschen degradiert fühlte, weil natürlich wird sowohl ein Sänger als auch ein Gitarrist mehr wahrgenommen und Schlagzeuger da hinten ist ja auch beeindruckend mit diesen ganzen Einzelinstrumenten, die ein Schlagzeug umfasst. Aber mittlerweile liebe ich das sehr, weil es halt was sehr Verbindendes hat und irgendwie, glaube ich, kann ich ganz gut so verbinden. Verschiedene, zum Beispiel Schlagzeug und Gitarre, ne? Das ist ja, das finde ich toll an dem Instrument. Man hat ein Spektrum an Melodien, aber man hat auch ein Spektrum an Rhythmus und ist beides.
Interessant. Das ist auch so ein bisschen, wie ich von außen, wir sind jetzt ein paar Mal begegnet, noch nicht so oft, aber wie ich dich auch so wahrnehme und auch, wie ich jetzt so einen typischen Bassist oder Bassistin so immer wahrnehmen. Die haben immer so was Vereinendes. Das sind meistens die zugänglichsten und auch diejenigen, die schon präsent sind, aber auch gerne in der zweiten Reihe stehen und somit so wie die Grenzen absichern. Weißt du, so nehme ich das ein bisschen wahr. Ich finde, das steckt schon, wie du sagst, wahrscheinlich eine unbewusste Wahl. Was passt zu mir, zu meinem Wesen so ein bisschen? Welche Rolle möchte ich einnehmen, ne?
Ja, also ich habe irgendwann, das hat wirklich ein bisschen gedauert, aber dann habe ich gecheckt, nee, das ist einfach total gut. Hier bin ich total richtig. Deshalb habe ich jetzt auch, glaube ich, nie so Ambitionen gehabt. Es liegt ja nah, dann Gitarre zu spielen und so, aber
Ja.
es interessiert mich nicht so stark.
Das heißt, in meinem Lieblingssong mit Abstand von der Platte ist mein Lieblingssong Niedrig, spielst du weder die Maultrommel noch das Melodica.
Nee, die Melodika spielt Moses. Unser
Ah,
Produzent,
okay.
Moses Schneider. Ich spiele nur den Bass, aber der ist da ja schön laut. Ist auch das einzige Lied, wo ich beim Mix dann gesagt habe, mach mal bitte den Bass lauter.
Ja.
Weil, genau, das reicht da ja auch so. Ne? Ist ja so, auch jetzt nicht im Kern die Musik, wo ich mich zu Hause fühle am Bass, Reggae, Dub und so, aber hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mich da so ein bisschen reinzufuchsen.
Das ist ein ganz bildlicher Song. Ich dachte, da kommt jetzt wahrscheinlich als erstes ein Video, aber ist, glaube ich, nicht in euren Singles mit drin. Ist ein sehr ungewöhnlicher Song. Das klingt schon so ein bisschen wie eine Fabel. Irgendwie wirkt das. Der Song spielt unter Tage und thematisiert so im übertragenen Sinne das mühsame Graben durch das Leben in der Hoffnung mit dem Licht am Ende des Tunnels, dass Überraschung nicht immer da dann erscheint. Und das finde ich ist ein ganz ungewöhnlicher Song für euch, aber so ein typischer Tokotronic-Live-Song auch, wie du vorhin sagtest, wo man sich die Zeit nehmen kann und dann live nochmal was erspüren
Ja,
kann.
ohne zu spoilen, wir haben ihn jetzt noch nicht eingeübt. Und
Oh.
ich, weil es ist so, wie viele Songs spielt man? Fünf, sechs, sieben, so. Und er ist da noch nicht drin, aber ich liebe den auch sehr. Ich liebe den wirklich sehr. Mal sehen.
Wer ist denn auf die Idee gekommen, diesen Song so ungewöhnlich, für Tokotronic-Verhältnisse auch so ungewöhnlich zu instrumentieren? Kam das einfach so? Habt ihr euch da stark an die Worte gehalten? Oder kam das aus einer Probe?
Ich glaube, einerseits ist ein Song drin und es war tatsächlich in dem Fall auch ein Wunsch von Dirk. Oha, jetzt hier Dub, Bass und so. Und aber ich fand's, er liebt Dub sehr und ich mag Dub auch, aber wie gesagt, es ist nicht, ich spiele nicht nebenbei in einem Dub-Projekt oder so. Und hätte ich, glaube ich, auch nicht die Kompetenzen zu. Genau, aber das war schon, das war schon. Auch vom Arrangement her, so erstmal ein Wunsch von Dirk und dann kommt man da so zusammen. Wir waren ja nicht im Proberaum, wir haben das ja im Studio gemacht und dann. Aber ich saß sehr lange da dran zu Hause tatsächlich oder hier in meinem Büro, wo ich dachte, da muss ich mich mal reinfinden und Gott sei Dank ging es dann irgendwann.
Ich glaube, ein Song, der so näher liegt, ist natürlich eure erste Single. Ich weiß, ich glaube, es war so die erste Single. Diese Menschen sind gefährlich. Das ist so ein typischer Tokotronic-Song. Ein typischer Tokotronic-Song zum einen, weil er, Leute nennen das oft Parolen. Ich finde, Parolen ist nicht das Richtige, weil er ein klares Statement hat.
Statement, Slogans, sagen wir auch gerne. Slogan, das ist ein Statement. Ja, gut. Statement finde ich auch gut.
Mir ist immer nicht ganz klar, wie leicht fällt euch das und wie groß ist mittlerweile die Angst, dass sowas auch umgedeutet wird. Ihr hattet das bei der letzten Platte mit dem Song Hoffnung. Ich finde, Bye Bye Berlin, der Song enthält auch so eine Zeile, wo ich mir dachte, wenn den die
Ja.
falschen Leute singen.
Was denn? Welche denn? Wie
Ich weiß
die?
nicht genau, wie sie heißt, aber wenn du Berlin quasi als Berlin mit der Bundesregierung assoziierst,
Ach so,
Bye Bye
meinst du? Oh
Berlin,
Gott.
Berlin, Bye Bye, und
Da habe ich ja
weil
noch
das
gar
nicht
nicht
klar war,
dran
sagt.
gedacht. Ja, aber ich denke mal, diese niederträchtigen Menschen, man darf sich von denen nicht einschüchtern lassen. So, das ist ja auch eine Technik, sich Sachen anzueignen, Sachen umzudeuten, Sachen bösartig misszuinterpretieren. Und ich denke so, kein Ohr für solche Menschen.
Kein Ohr für solche Menschen und bei seiner Meinung bleiben, so.
Naja, wenn wir jetzt von Faschisten sprechen, ja, sonst immer nie bei seiner Meinung bleiben, immer zuhören und immer interessiert sein, was andere sagen, so. Also das auf jeden Fall. Das ist, wo ich vorhin von positiven Begleiterscheinungen des Alterns sprach. Also das ist ja nun eine sehr negative Begleiterscheinung des Alters, dass man meint, so habe ich es immer gemacht und so bleibt's auch so. Das ist so ein, wo ich finde, wo man sehr aufpassen muss, dass man da nicht reingerät. Also wie bei Punkrock so, ne? Ich liebe Punkrock so. Und aber wenn ich manche so, gibt es ein tolles Lied von Superpunk war das, Alter Punk, was sich über diese alten Punks, ja, man muss sagen, lustig macht. Und aber auch mit Recht, weil ich denke so, es ist doch nicht, weil was vor 20 Jahren richtig war, ist es doch heute auch noch richtig. Also so, das ist mal wieder beim Thema Lebendigkeit. Das ist halt auch so unlebendig, wenn Leute, es ist schon wichtig, vielleicht auch missverständlich, was ich jetzt sage. Es ist schon wichtig, eine gewisse Haltung zu haben, aber wenn man nicht mehr offen durchs Leben geht, dann ist es vorbei. Aber was Faschisten sagen, das sollte man wirklich möglichst versuchen zu überhören und zu bekämpfen.
Ich habe den Song als, weil du jetzt Faschisten so konkret benennst, ich habe den Song viel weiter gefasst.
Das finde ich super.
Über Faschisten hinaus. Also es gibt ja eine Zeile, denn sie werden immer mehr. Und das sagt ja eigentlich alles. Das heißt ja, dass eine gewisse, ich würde jetzt mal als Herzlosigkeit und Machtgier solche Begriffe reinwerfen. Und das äußert sich ja auch in anderen Punkten, nicht nur im Faschismus.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist uns ganz wichtig, dass da jetzt irgendwie, dass das jetzt kein tagespolitischer Kommentar ist. Ich würde jetzt mal sagen, die Stichworte, die du genannt hast, sind gut. Ich würde vielleicht jetzt noch einen Begriff wie Niedertracht dazu nehmen. Und das ist natürlich was, wozu viele Menschen fähig sind. Das ist jetzt nicht an eine politische Gesinnung zwangsläufig angekoppelt. Aber alle Faschisten sind niederträchtig, so rum dann schon.
Das wollen wir nochmal festhalten. Du hast jetzt schon mehrfach angedeutet, dass man natürlich auf Erfahrungen zurückgreifen kann, und aber nicht alles, was vor 20 Jahren Gültigkeit hatte, hat heute noch Gültigkeit. Ich habe es von dir persönlich noch nicht gehört, aber ich würde gern mal eine Tatsache ansprechen, weil du da auch so mit drin sitzt. Ich weiß, dass es früher immer das Klischee gab, Menschen, die im Musikjournalismus tätig sind, gegenüber zu äußern, ihr seid ja alle nur verkappte Musiker. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren das so geändert, dass ganz viele Musiker Podcasts haben, sie über Musik sprechen. Und ich sitze da so außen und denke mir so ein bisschen, ja, und ihr seid jetzt alle Musikjournalisten.
Als Bassist bin ich ja auch verkappter Musiker, sowieso. Ne?
Ach so, ja, stimmt. Du gehörst mit zur Randgruppe, ja, das stimmt.
Nein, aber bitte, für deine Überlegung zu Ende. Sehr interessant.
Die einen machen das gut, so wie du, andere machen es weniger gut, aber du beschreibst ja, also du betreibst ja wirklich für deinen Podcast eine extrem fundierte Recherche. Man merkt, dass du respektvoll, fachlich und vor allem auch leidenschaftlich mit dem Thema Musik umgehst. Mich würde wirklich interessieren, wie sich deine Einstellung, du machst es zwar jetzt schon ein paar Jahre, aber wenn du dich selbst auf die Art und Weise mit Musik auseinandersetzt, mit Bands sprichst, hat sich da so ein bisschen was geändert, wenn du selbst ein Interview führst oder wenn du retrospektiv dir überlegst, welche Fragen dir gestellt wurden, vielleicht vor 20 Jahren, die super toll waren oder wirklich super dumm und die Sache überhaupt nicht voranbringt?
Also mir sind schon ein paar super dumme Fragen in Erinnerung geblieben und die versuche ich zu vermeiden. Zum Beispiel, aber habe ich auch schon gestellt, ich versuche die Frage nach dem Bandnamen zu vermeiden, weil das irgendwie, finde ich, kann man sich lieber selber was überlegen dann und dazu sagen, als das so abzufragen, weil das sind wir echt super viel gefragt worden nach unserem Bandnamen und immer wieder. Dann denke ich so, oh, schreib's doch einfach irgendwo ab. Und aber meistens ist es doch so, dass ich mich gar nicht. Also klar findet dann immer so ein Abgleichen statt irgendwann, ah ja, und ich habe ja das gemacht. Aber ich empfinde mich trotzdem gar nicht so jetzt in der Rolle des Musikers, wenn ich da mich in so einem Interview mit anderen Musikerinnen oder Musikern begebe, sondern ich empfinde mich so als Musikfan. Und das ist auch das, weshalb ich das nach 5 Jahren immer noch mache, weil, ich sag mal so, wir waren mit Tokotronic schon sehr unser eigenes Ding und so. Wir, das ist ja so, wenn man eine Band gründet, ist das irgendwie auch eine Gang und wir gegen den Rest der Welt, und dann findet man natürlich alles andere irgendwie schlecht und, nee, nicht alles andere, so waren wir auch nie drauf, aber man neigt schon dazu, so zu sagen, vor allen Dingen im näheren Umfeld, dann sind dann natürlich immer die Götter, an denen man sich orientiert, irgendwelche Bands, die es dann meist nicht mehr gibt. Aber so was dann aktuell ist, wurden wir irgendwann sehr kritisch. Und ich merkte, das gefällt mir aber gar nicht. So, ich finde das irgendwie, das Schöne an Musik ist ja, dass sie eigentlich nicht miteinander konkurriert, sondern sich ergänzt. So wie ein DJ, der Musik jemand vorspielt, da kommt ja auch dann erst der eine Titel und dann was ganz anderes und es wird weiter getanzt. Und ich habe einfach gemerkt, das öffnet meinen Blick sehr, wenn ich wenn ich mich intensiv mit Sachen auseinandersetze und mich dann noch mit den Leuten unterhalte, die das machen. Und fast immer, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist mir es gelungen, die Sachen jetzt mal ein bisschen sarkastisch zu sagen, wo ich auch dachte vorher, oh nee, das ist doch nichts, mir das schön zu hören. Also schön zu hören klingt jetzt gemein, aber was dran zu finden, also um mal nicht so zynisch das zu sein, das ist irgendwie ein ganz schöner Prozess, finde ich. Und dann ist man natürlich irgendwann in so einer komischen Situation, dass man sehr viel gut findet und das entspricht gar nicht so jetzt den Image, dass eine Band wie wir haben, aber das ist mir irgendwie auch Wurst.
Ich glaube, du hast die perfekte Definition gefunden. Man muss einfach nur wirklich selbst ein Freund von Musik sein, um das richtig zu führen. Aber mir geht es auch wirklich um die Tiefe, die ich oft bemängel, wenn ich was über Bands lese. Es gibt Bands, über die ist wahnsinnig viel geschrieben worden und du kannst dir alles durchlesen und du weißt trotzdem nichts.
Ja.
Viele Interviews sind sehr oberflächlich. Das hat natürlich zwei Seiten. Manchmal, du bist jetzt ein sehr offener Interviewpartner, auch wenn du in der Position der Band bist. Es gibt ja auch Bands, die haben einfach nichts zu erzählen oder die können nicht erzählen. Das gibt's ja auch. Aber du analysierst also jetzt nicht, wenn du mit jemandem sprichst, so, das ist ja eine doofe Frage, die hätte ich jetzt nicht gestellt oder frag mich doch mal. Das machst du nicht. Du bist schon immer oft in der jeweiligen Rolle des Podcasters oder des Interviewten.
Wenn ich selber gefragt werde, genau, ob ich dann Fragen bewerte.
Genau.
Sagen wir mal so, wenn ich merke, der hat sich gar nicht damit auseinandergesetzt oder die Person, dann denke ich schon, das ist jetzt irgendwie eine Frechheit so. Und dann mache ich, glaube ich, auch innerlich zu oder so. Mhm. Dann hilft vielleicht auch Humor manchmal, aber ist ja auch so ein bisschen peinliche Situation. Aber das kam früher viel häufiger vor als heute. Ich meine, das ist ja vielleicht auch so ein positiver Begleiteffekt dieses Kahlschlages, den der Musikjournalismus erfahren hat. Es ist ja nicht mehr so viel übrig. Und ich finde, die Leute, die dabei geblieben sind oder jetzt neu dazukommen, auch junge Journalistinnen und Journalisten, hat meistens sehr hohes Niveau, so finde ich, aus meiner Perspektive. Da denke ich so, oh wow, die kennen sich aber aus. Hilft, glaube ich, auch natürlich das Internet sehr, weil man ja alles hören kann und vieles nachlesen kann und so. Mhm. Also das stelle ich echt fest, dass ich denke, meistens sind aber echt gar nicht so schlecht.
Du hast jetzt eben so ein bisschen wahrscheinlich den schwächelnden Printjournalismus auch angesprochen. Du bist da auch als Autor tätig bei Musik Express, aber ich glaube da eher als Kolumnist.
Ja, richtig. Rezensionen und so mache ich gar nicht. Also nee, weil ich dachte nicht, damit kann ich jetzt nicht anfangen, da irgendwie Musik von anderen zu bewerten. Das geht nicht.
Worauf ich hinaus wollte, ist auf deine Tätigkeit als Autor und Buchautor, du warst ja schon zweimal im Podcast bei mir und letztes Mal mit Rasmus zusammen, der jetzt auch in den nächsten Wochen mit seiner Band Herrenmagazin eine Platte rausbringt. Und da habt ihr ein bisschen in Aussicht gestellt, dass euer in Co-Autorenschaft entstandenes Buch Vorglühen einen Nachfolger bekommt.
Ja, das ist auch nach wie vor gültig. Aber
aber
ich habe einfach keine Zeit. Also ich habe wahnsinnige Lust, wirklich wahnsinnige Lust, wieder zu schreiben, aber ich schaff's nicht. Ich habe ja auch noch eine Familie, ich schaff's gerade nicht. Es ist, finde ich, auch sehr schade, aber man weiß ja nie, was kommt. Ich merke das auch bei meiner Kolumne Musikexpress. Ich kann da ja irgendwie, kann da schreiben, was ich will eigentlich. Manchmal wird's dann auch so ein bisschen literarischer, dass mir es großen Spaß macht. Aber so ein Berg wie Buch kann ich im Moment nicht bewältigen.
Aber es steht weiter auf der Liste. Das heißt, als
auf jeden Fall.
Es gibt weiterhin den Podcast, es gibt die Kolumne, die Tokotronic-Platte Golden Years erscheint am Valentinstag, ganz romantisch, am 14.02.
Stimmt.
Und daraufhin folgt eine Tour mit 14 Daten, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Ja, es sind schon ein bisschen mehr, weil wir in Hamburg schon zwei Zusatzkonzerte haben.
Und da ja dann. Sag mir mal bitte abschließend, Jan, was ist der Song, den du auf der Bühne am allerliebsten spielst?
Ja, erstmal freue ich mich sehr, wenn du vorbeikommst. Und super Interview, jetzt zum dritten Mal. Möchte ich auch hier dich mal kurz loben, weil ich finde, du machst das ganz toll. Also wenn man selbst befragt wird, ist es ja eh mal schmeichelhaft und so, aber auch die anderen Sachen, die ich von dir höre, sehr schön. Sehr schön, finde ich auch super, dass du, dass das jetzt wieder stattfand und dass du da dabei geblieben bist. Ich weiß ja auch, wie viel Arbeit das ist und das merkt man bei dir auch. Und der Song, den ich am liebsten spiele, ist einfach ganz stumpf Drüben auf dem Hügel von unserem ersten Album.
Ja, schön. Sehr schön. Vielen Dank, Jan. Danke für deine Zeit. Danke für die schöne Platte und wir sehen uns.
Sehr gut. Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung.